Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.
Habe ich Sie richtig ausgesteuert?
Ja, 1-2, bin ich verständlich. Kann man mich hören?
Ich kann, es schlägt hier aus. Schlägt es bei Ihnen auch aus?
Sag mal, müssten wir vielleicht mal die Klima ausstellen?
Ja, das wäre
den Ventilator.
Ja, die scheint ja eh nicht zu heizen. Das ist ja unglaublich. Es ist meteorologischer Herbst nächste Woche und hier gehen die Heizungen nicht.
Wie, nächste Woche ist schon wieder urologischer Herbst?
Es ist schon wieder
urologischer. Ehrlich?
Nächste Woche,
1. September ist der meteorologische.
Beginnt wieder der urologische Herbst.
Das heißt, wir haben jetzt noch Hochsommer.
Ja, das heißt, rechtzeitig mit dem Pfeifenreiniger mal
den Kamin säubern.
Oh Gott.
Hilfe. Ich meine jetzt wirklich den Kamin. Ey, guck mal, wir leben jetzt schon in so einer Zeit, egal welches Wort du sagst, du guckst immer, stehe ich gerade auf einer Mine, ne?
Ja, man muss immer
gucken. Geht dir gleich was hoch.
Genau, mit dem Pfeifenreiniger. Leute, bitte macht das nicht zu Hause, macht das wirklich nur beim Kamin. Geht nicht.
Was meintest du? Ich bin wirklich.
Ja,
ich stehe auf dem Schlauch, ehrlich.
Ja, ich dachte, wenn du hier.
Meinst du als Sexualpraktik?
Nicht Sexualpraktik, sondern urologischer Herbst. Wenn man mal untenrum durchfeudelt im Schießerpalast.
Ah,
und dann
okay.
Auch vielleicht kommen der. Du, die Leute kommen auf die dümmsten Ideen.
Ja, offensichtlich.
Was glaubst
ne?
du, wie viele Leute unglücklich in ihren Staubsauger fallen, wenn das Rohr ab ist oder.
Auch mit einem Pfeifenreiniger?
Oder sich aus Versehen auf eine Cola-Flasche setzen. Da ahnst du nichts Böses, willst dich einfach nur gemütlich hinsetzen und schon stehst du eine halbe Stunde später in der Notaufnahme mit einer Cola-Flasche im Rektrum.
Boah, ich war wirklich auf einem ganz anderen Dampfer noch, da kann man sehen, ich war noch gar nicht on
kann
duty.
Kann man wirklich sehen, wie versaut du bist.
Ich habe bei Pfeifenreiniger einer ganz normale Pfeife gedacht, also mit Tabak und so weiter. Bei Kamin habe ich einen ganz normalen Kamin gedacht. Das hörst du ja, Ende August hörst du ja immer so, das war der Sommer.
Ja, das war der Sommer, da kommt nichts mehr. Kommt der Sommer nochmal? Ich glaube, der kommt nicht mehr.
Ey, mein früherer Schwager, der fing quasi so ab Mitte Juli immer schon an früher zu sagen, das war der Sommer. Ey, jedes Mal hätte ich ihm einzig die Tatsache, dass ich so hoch ans Tenne erzogen wurde,
ja,
sorgte dafür, dass ich dem nicht direkt vor Ort eine reingesemmelt habe.
Ja.
Naja, okay, das geht ja gut los heute.
Das geht wirklich gut los. Und
fühlst du dich denn schon so herbstlich?
Du weißt doch, alles unter 25 Grad empfinde ich als wirklich kalt. Und ich glaube, in diesem Zimmer sind keine 25 Grad.
Nee, 24 würde ich schätzen. Mir ist echt schon ganz warm. Ganz Blümerand.
Blümerand ist übrigens ein tolles Wort, ne?
Ja.
Blümerand, das kennt man schon. Die kennen das ja alles nicht mehr. Du, pass auf, ich bring's einfach mal hinter mir.
Du willst fertig werden hier.
Nee. Ich habe heute einen speziellen Gast, ganz offiziell.
Ja.
Und ja, es ist mir eine Ehre, in diesem Podcast zu sein und darum grüße ich den hedonistischen Drogenbeauftragten meines privaten Kanzleramts, Mr. Brown Sugar persönlich, mein Lieblings-Cage-Dancer des SM-Clubs Die Nippelklemmen aus der Uckermark, den sympathischsten Kissenzerwühler Deutschlands, den wohl bestaussehendsten Linksträger des Ordens Mutterschutz mit viel Eichellaub. Ich grüße ganz besonders meinen lieben Freund, die Comedy-Legende, die Bundeslade des Humors, Atze Schröder.
Danke, Frau Merkel. Es war mir eine Ehre, 16 Jahre unter Ihnen tanzen zu dürfen. Meinst du, ich muss mal näher kommen? Du kannst mich gut hören, ne?
Ich kann dich total gut hören.
Ja, schön. Danke für den flauschigen Teppich, den du mal wieder gelegt hast. Hier im Madison Hotel.
Ja.
Wir logieren mal wieder im Madison Hotel. Roter Teppich wurde gelegt hier in dein Zimmer.
Ja.
Das hat doch auch...
Weil ich letztes Mal einfach gesagt habe, Leute, ich brauche gerade mal ein bisschen Farbe. Der Sommer war so trist. Und dann habe ich einfach mal... Und das ist das Madison. Du lässt es im Nebensatz fallen.
Schon wird's aufgegriffen.
Und schon.
Übrigens, wenn du Hotels richtig einen reinwürgen willst, dann immer so Leistungen beschreiben beim Lob, also ganz egal, ob auf TripAdvisor oder Check24, wo auch immer, oder Hotel.de, Booking.com und wie sie alle heißen, immer so sagen, ja, am Eingang wird man schon vom Hotelchef selber abgeholt, das Mittagessen ging aufs Haus, abends hatten wir eine Flasche Champagner, weil alle anderen wollen es dann auch. Ne?
Natürlich, und ganz besonders vielen Dank für die Flasche Champagner zum Frühstück und den veganen Fleischsalat.
Genau, wurde alles auch übrigens nicht berechnet. Westerbeck, der konnte das früher so schön, der hat ja immer so gerne so Bewertungen geschrieben. Und er schrieb mal über Kalles Hotel, sind mit dem Flieger angereist, wurden vom Hotelchef persönlich mit seinem Land Rover im Lara Croft Design abgeholt und beschrieb dann nur so Leistungen, die es da gar nicht gibt. Und alle Stammgäste wurden natürlich verrückt, weil sie das noch nie gekriegt hatten.
Ja, natürlich. Pfirsich-Nektar in der Minibar.
Ja.
Und
Apfelschorle.
Ein limitiertes Knoppers aus der EM-Edition 1990.
Genau. Mit Icke Hässler im Papier.
Ja, da sagst du gerade das richtige Stichwort. Kalle! Kalle ist das richtige Stichwort.
Wie,
das
ist ein Stichwort?
Ist für mich ein Stichwort, weil ich habe am Samstag...
Shoutout an Deutschlands schönsten Hotelier.
Ja, ich habe doch am Samstag bei uns im Kulturrevier Radbot, ehemalige Zeche Radbot ist jetzt Kulturrevier wie ganz viele Zechen in Nordrhein-Westfalen.
Ah, okay.
Und da habe ich gespielt mit einer... ich habe mit meiner Band gespielt, aber eine AC/DC-Coverband war vor Ort und zwar ABCD.
ABCD.
Ja. Und die wiederum, die kommen aus Aschebisch, aus Aschaffenburg. Und da hatten wir ruckzuck so ein paar Gemeinsamkeiten, aber die haben auch schon für Kalle gespielt.
Ach, die haben ist für das Kalle unsere gespielt? Band von früher, die. Ja, ja, da versteht Kalle übrigens keinen Spaß. Waren sie gut?
Ja, 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 die sind richtig gut. Die haben einen Sänger nur für die alten Bon Scott-Sachen.
Ja.
Aber die haben auch jetzt, und das ist ihr cleverster Move, wenn du mich fragst, ja. Sie haben sich auch noch einen für die Brian Johnson-Songs besorgt.
Ach, ja. Ja, an den Bon Scott kann ich mich erinnern. Der war auf unserer Weihnachtsfeier, ich glaube, es war die Weihnachtsfeier von unserem Bootsclub im Caesars Palace.
Genau.
Sagt man das so, in der Caesars Palace. In Sprockhövel, Deutschlands bester Swingerclub.
Ja.
Und Rolf, der galante Inhaber des Swingerclubs, war ja auch Mitglied in unserem Bootsverein da.
Ja.
Auf der Nordsee. North Sea Hardcore Riding nannten wir uns damals.
Aha.
Und man musste eine Cigarette fahren, um da mithalten zu können. Alles andere war absolut Majestätsbeleidigung.
Also mit meinem Schlauchboot hätte ich nicht kommen dürfen.
Mit gar nichts hätte ich kommen dürfen. Wirklich nur mit einer Cigarette. Alles andere war ehrenrührig und abzulehnen. Und Kalle war ja damals unser Präsi.
Ja.
Und okay. Und er hat ja das Hotel in die Georgshöhe, ne?
Ja.
Eines der besten Hotels an der Nordsee, mit 4000 Quadratmeter Wellness und 5 Saunen. Du guckst aus jeder Sauna direkt auf die Nordsee, also auch bei schlechtem Wetter zu empfehlen. Gourmet-Restaurant und. Ja, auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ist, Kalle war ja Präsi.
Ja.
Und es gab...
Das ist einfach geil schon. Kalle war Präsi.
Ja,
das ist eigentlich schon wieder ein Kapitel für sich.
Ja, genau, müssen wir in die Bio mit reinschreiben. Ein ganzes Kapitel kriegt Kalle da.
Kalle war Präsi.
Ja, und Kalle ist ja eigentlich... der war nicht nur Präsi. Es gab jede Menge ungeschriebener Gesetze, an die man sich alle zu halten hat. Ich kam ja erst später in den Club, war quasi der Rookie, wie nennt sich das denn bei den Hells Angels?
Keine Ahnung.
Prospect.
Oh, okay.
Anwärter sozusagen. Ne? Und ich habe alles gegeben, da kann ich dir sagen. Ich habe Wimpel besorgt, ich habe Aufnäher besorgt, T-Shirts besorgt, alles. Also ich habe den Verein ja quasi zusammengeführt. Auf jeden Fall, das wichtigste Gesetz war, wenn man so von der Ausfahrt wiederkam, sagen wir mal so aus Richtung Helgoland oder man war noch weiter Richtung Dänemark oder Sylt gewesen, wenn man dann zurückkam nach Norderney, fuhr man in Formation. Jetzt musst du dir vorstellen, das sah aus, als würde die Insel überfallen. 7 Offshore-Boote und vorneweg Kalle.
Als Präsi?
Als Präsi vorneweg. Und man konnte auch mal so.
Das war nicht verhandelbar wahrscheinlich.
Nein, auch, ne? Auf offenem Meer konnte man auch davonziehen und sich nachher der Gruppe wieder anschließen und so. Ist ja auch, man muss ja auch ein bisschen gucken, wie man fährt mit diesen Booten. Die sind ja nicht so besonders groß, sind sehr flach. Die sind ja eigentlich zum Drogenschmuggel gebaut. Deswegen eben so flach gebaut, dass sie vom amerikanischen Radar nicht erfasst werden konnten und so weiter und so weiter. Ich will jetzt auch nicht zu viel erzählen. Die Firma Cigarette.
Wen das interessiert, glaube ich, kleiner Filmtipp, Cocaine Cowboys.
Absolut, da ist es alles drin. Auch eben die Firma Cigarette. Neben der Firma Cigarette wurde später für die Polizei von Miami, für die Küstenwache, wurden auch Boote gebaut. Ich komme jetzt leider nicht mehr auf den Namen. Auf jeden Fall.
Bienvenidos a Miami.
Um die Kolumbianer besser packen zu können. Ja. Der Geschäftsführer dieser Firma lebte allerdings auch nicht mehr lange. Aber das ist ein Kapitel für sich. Auf jeden Fall, so sah das bei uns auch aus. Wir kommen also von Helgoland wieder. Vom Tanken auf Helgoland, weil es da billiger ist, und fahren nach Norderney rein. Und das Wichtigste war, vorm Hotel durfte Kalle, ab da durfte er nicht mehr überholt werden.
Ja.
So, und es gab ein dubioses Vereinsmitglied, nämlich Werner.
Klingt alles schon.
Ja,
das klingt so, alles schon.
Werner.
Entschuldigung, vor allem stelle ich mir gerade vor, wie Kuttenträger und was weiß ich nicht noch alles. Aber hinten auf der Rückbank so ein Kaffee-Gala-Reizarm.
Ja,
ich war für die Mutti noch aus Helgoland mitgebracht und eine Stange Lord extra.
Ja, da bist du von der Realität nicht weit entfernt, weil ich war übrigens der Jüngste in dem Verein. Ne?
Jetzt, ach Gott.
Und der Schmalste übrigens.
Okay, also.
Ey, wir hatten Typen dabei. Eigentlich gab es immer Ärger, wenn wir irgendwo waren, so abends, es gab immer Ärger. Aber das waren alle so Typen, Kalle.
Nicht abschweifen.
Nee, warte, ich bin
Werner,
den,
Werner.
Den muss ich noch eben zu Ende erzählen. Aber, also wenn es Ärger gab, dann meistens nur kurz, weil das tat dann für die anderen immer schnell auch weh.
Ja,
nee, und,
oh Gott.
Kalle selber Gastronom, weil gleich erinnere mich nochmal dran, dass ich in den Verein in Halle eingeladen hatte zur Weihnachtsfeier. In Halle Tennisstadion hatte ich gespielt. Ganz egal. So, jetzt Werner.
Ja.
Werner habe ich nie kennengelernt, weil Werner, über zwei Jahre habe ich versucht rauszukriegen, was Werner verbrochen hatte, weil er nicht mehr im Verein war.
Ja.
Ne, der war mittlerweile in der Ostsee, Timmendorfer Strand mit seiner Cigarette. Und immer, was ist denn mit Werner? Ja, und irgendwann hat es dann einer ausgeplaudert. Auf jeden Fall, sie kamen, glaube ich, gerade wieder von Helgoland. Ich war noch nicht dabei. Und so geht die Legende. Dann ist Werner in seinem Boot so ein bisschen ausgerutscht, ist mit dem Ellbogen auf den Gashebel gekommen. Und was auch, mir wurde es dann so erzählt, dann ist Werner ist so ein bisschen zur Seite gerutscht, ist im Ellbogen auf den Gashebel gekommen, hat Kalle vorm Hotel überholt und dann Heini nahm dann noch einen letzten Zug an seiner Zigarette, der selber auch Mitglied im Verein war, schaute mich an und sagte, ab da konnten wir für Werner nichts mehr tun. Seitdem ist er in der Ostsee.
Oh Gott, wie kann es mal gefallen? Man kann sich bildlich vorstellen, ausgerutscht. Von da ab nahm das Verhängnis seinen Lauf.
Ja, auf jeden Fall, dieser Bootsclub hatte eben diese Feier da im Caesars Palace.
Ja.
Und ich hatte in Hagen gespielt, in der grünen Hölle von Hagen.
Die kenne ich auch nur zu gut.
Und genau. Für mich war es ja ganz gut, eben nach Sprockhövel, das sind 20 Minuten, eine halbe Stunde. So ab ins Auto, Viertel vor elf war ich dann da nach dem Job. Und da waren aber die Meute war schon ein bisschen angeschlagen, weil der Jägermeister floss mal wieder in Strömen. Das war unser Vereinsgetränk. Ja, Ralf Hartwig, der Größte von allen, auch wenn er nicht keine besonders große. Ich könnte eine Sonderfolge davon machen. Es gibt so viele Anekdoten dazu.
Das klingt so gut schon.
Der Härteste, wirklich, Ralf Hartwig ist der Härteste von allen. Der hat so einen Bootshandel und eine kleine Werft in Bremen. Und er hat überwiegend die Cigarettes nordseetauglich gemacht, auf Diesel umgerüstet. Aber gleichzeitig, muss ich vorstellen, etwas untersetzt. Ich würde mal sagen, so 1,74 groß. Ich würde auch sagen, 1,74 breit. So Mitte, Ende 60. Aber würde sich, glaube ich, heute noch auch mit den Albanern anlegen.
Oh Gott.
Ganz alleine. Es gab mal folgende Situation auf dem Steg in Norderney. Ralf macht, wenn er Boot fährt, seine komplette Morgentoilette auf dem Steg.
Ja.
Heißt, er schlägt sich nicht mit Duschräumen und so weiter, Sanitärräumen rum, das ist alles Blödsinn. Ne? Der raucht, zieht dann das Hemd aus, er ist auch trotz des hohen Alters noch sehr muskulös. Zieht
beim Rauchen das Hemd aus.
Die Gipfel. So, dann stellt er sich, dann hängt er das Hemd da irgendwo hin, alles auf dem Steg, ne? An so einer Säule, wo Strom und Wasser ist. Dann dreht er da irgend so einen Wasserhahn auf, wo normalerweise der Schlauch fürs Boot angeschlossen wird. Und putzt sich da die Zähne, ne, wäscht die Haare, das ist alles eins so. Ne? Das ist alles so ein Arbeitsgang. Und die Fluppe liegt aber oben auf der Säule beim Waschen und Zähneputzen. Und zwischendurch wird aber immer mal gezogen. Ne? So, jetzt war es auf Nordrhein, da kommt so ein Oberstudienrat, auf jeden Fall so einer, der so aussah mit Vollbart. So ein typischer Segler und weist Werner, der gerade mit dem Kopf da unter diesem Wasser an, drauf hin, dass da hinten noch die Duschräume wären.
Also Ralf, entschuldige, du weist Ralf darauf
hin. Weist Ralf darauf hin, Entschuldigung. Ich bin natürlich schon wieder so begeistert. Ja. Und Ralf kommt hoch, nimmt den Stummel von seiner Fluppe, der noch gerade so brennt, und guckt ihn an und sagt, hast du keinen Bock auf Rente oder was? Geh mal lieber da hinten lang. Solange ich hier stehe, ist für dich kein Platz hier. Und damit war die Diskussion zu Ende. Ne? Achso, wir kommen gar nicht mehr auf, wir kommen gar nicht auf diese Geschichte.
Ja, weil es gibt, kannst du dir gleich einen Gulli zum Aufbluten suchen, verstehst du?
Ja, und
kein Bock auf Rente, Interesse an Goldzähnen, die ganze Abteilung wahrscheinlich, oder?
Die ganze Truppe war so hart drauf. Und ich habe kurz vor Weihnachten habe ich im Tennisstadion in Halle gespielt, Halle Westfalen.
Ja.
Und habe ich gedacht, das ist doch der richtige Moment, um die Truppe mal zum Job von mir einzuladen. Ne? Nebenan ist ein Hotel, ist ja alles so Gary Weber Stadion, Hotel, ja. Auch Gary Weber, Gary. So. Auf jeden Fall, ich hatte denen so eine Loge klar gemacht, ein Fass Bier wurde angestochen, die Jägermeistermaschine wurde angeschlossen. Und jetzt waren die alle schon gut drauf nach meinem Job. Ich habe mich dann schnell so in einer halben Stunde rangetrunken ans Feld. Und dann ging es rüber ins Hotel. So, mal eben die Taschen, war ja nicht viel drin in allen Taschen, ins Zimmer. Und dann traf man sich unten wieder. Ich glaube, Table Dancer waren auch bestellt. Es ging hoch her. Und irgendwann war es so 1 Uhr. Und die anderen Gäste im Hotel konnten aber nicht schlafen, weil die Mucke war mittlerweile so laut. Und dann kam der Direktor von dem Hotel, kam runter und stand so neben Kalle und meinte, das geht so nicht. Ihr müsst das hier leiser machen. Das gibt Ärger. Und Kalle nahm ihn so in den Arm mit seinen breiten Schultern und sagte, tja Kollege, ich weiß genau, wovon du sprichst. Ich bin auch selber Hoteldirektor. Aber jetzt mal ganz im Ernst, guck dir die Meute mal an. Guck sie dir genau an. Willst du jetzt zu denen gehen und sagen, dass die Musik leiser gestellt werden sollte? Der Typ guckt so eine halbe Minute und sagt, ja, schönen Abend noch, ne? Viel Spaß.
Oh Gott, ist das alles. Ja, auf jeden Fall diese ABC, die Band aus Aschaffenburg, die waren ja eben, die sind, glaube ich, auch mal von Rolf verpflichtet worden oder von Kalle, ich weiß es nicht, in diesem Swingerclub zu spielen.
Richtig. Ja, auf jeden Fall.
Und die kannten Sprockhövel ja gar nicht. Die hielten das für ein Antibiotikum.
Sprockhövel. Ja, jetzt an alle, das gibt's wirklich.
Ja, Sprockhövel, das klingt so ein bisschen, das klingt schon so ein bisschen nach so einem Ziehen im rechten Ei.
Sprockhövel, ja, oder ne? nach so einer Fischart, Sprockhövler Sprotten oder so.
Ne? Ja, Sprockhövler, Fisch ist ja auch, da sind wir schon, ja, es klingt auf jeden Fall so ein bisschen, oder was man eben halt mit Antibiotika behandeln muss. Du, ja, ich hab Sprockhövel. Der Doc hat gesagt, jetzt 10 Tage Tabletten durch. Und dann geht's aber wieder.
Wie würdest du dir das jetzt mal so ganz...
Aber warte doch eben. Auf jeden Fall waren die völlig konsterniert, als sie dann irgendwie angefangen haben, hier zu metern. Ne?
Ja.
Highway to Hell, die ganze Dusche. Als dann aber auch vor der Bühne es dann zu übergriffigen Handlungen kam. Das heißt, ich will es mal charmant umschreiben. Auf einmal kam es vor der Bühne bei Highway to Hell zu einem... Flöten-Solo. Und zwar auf der Petra Pan ging an die Schamflöte sozusagen.
Ja, ich glaube aber, die Geschichte ist in deren Augen so ein bisschen gewachsen im Laufe der Zeit.
Das kann gut sein, natürlich.
Ich frage dich jetzt mal so, ich will das jetzt gar nicht auf nichts Anzügliches hinaus, aber wie stellst du dir, das war zum ersten Mal, dass ich im Swingerclub war, da, ne?
Ja.
Und wie stellst du dir einen Swingerclub vor? Also du kommst angefahren, schließt dein Auto ab und was passiert dann?
Ja, jetzt habe ich zu viel Spiegel-TV gesehen.
Ah, okay,
Ja, aber ich kann ich dir sagen, was da meistens passiert ist.
Ne? Ja, aber ich habe mir vorgestellt, so, du hast da so ein Haus, wo so in jedem Raum gepoppt wird. Die Männer haben so Harley-Mützen auf und Stachel-Halsbänder und so.
Also du meinst so die Village People?
Ja, sowas.
Treffen, ne? In so einer Art
Treffen auf die Jakobsis.
In so einer Art.
So hatte ich mir das vorgestellt.
Die Village People nageln die Jakobsis.
Und ihre Pudel.
Oh Gott. Ja. Oh
Gott. Na, jetzt pass auf, ich komme an und du stellst dir doch vor, irgendwo so ein Landgasthaus, was man für eine kleine Mark im Monat gemietet hat und so. Nein, vom Allerfeinsten. Erstmal eine tierische Beleuchtung, so ein Riesenkomplex, so ein Freizeit.
Ist das eher wie so eine Shopping Mall?
Ja, nicht ganz so groß, ne? Aber erstmal stand alles voller Autos, also richtig voll. Vielleicht 300 Autos auf dem Parkplatz, also rappelvoll. So, und dann, jetzt komme ich da an der Kasse an, da saß eine Dame so schon in Lack und Leder. Ich wusste jetzt, hier bin ich richtig. Stand ja auch riesig.
Es war aber nicht, war in Lack und Leder, aber es war nicht Huibu.
Nein, es war alles sehr geschmackvoll
übrigens. Ja.
So, und dann sagte sie, du bist bestimmt von diesem Bootsverein, irgendwie sah man das wohl. Du kannst hier mitten durch den Club gehen oder gehst außen rum, da ist so eine Meyer-Landsky-Bar. So, und dann wurde mir zum ersten Mal bewusst, es gibt verschiedene Abteilungen. Es gibt einmal den Rhein-Zwinger-Club, da gibt es ein tolles Restaurant, da, also wirklich ein gutes Restaurant. Da gibt es eine Cocktailbar und. So, und die Party war in dieser Cocktailbar. Ich will jetzt auch nicht so weit ausholen. Von da aus war, was einigen im Verein natürlich besonders gut gefallen hat, eine Verbindungstür in den Club hinein.
Ah.
Und vielleicht meinten die das, dass der ein oder andere da mal verschwunden war.
Du, ich weiß es nicht. Ich habe das alles so.
Ich habe eine Führung mitgemacht.
Ich habe die Erzählung so hingenommen und dachte mir, okay, vielleicht weiß er. Aber
ist ja auch.
Ne, was du, auf jeden Fall wurde es mir so erzählt, dass es wohl vor der Bühne etwas irgendwann mal. Aber ich selber kann da auch gar nichts zu sagen, weil ich ja A nicht dabei war. Und B, habe ich mir gedacht, okay, das klingt zumindest so gut, dass ich es hier erzähle. Und B, bin ich ja jetzt auch ganz fasziniert. Ich habe natürlich noch nie so einen Club von innen gesehen. Ich kenne
ja
auch.
Also was nicht. Macht man, wenn man noch nie in so einem Swingerclub war und da eine gewisse Schwellenangst hat, wie ich?
Vorhängeschloss.
Ja, oder als Promi kann ich mich eher schlechter in die Wuthöhle stellen. So. Ich habe mir eine Führung geben lassen.
Ja,
durch den Laden durch. Ja, und es geht echt runter, muss ich schon sagen. Also
so richtig in Filzpantoffeln oder
nee, die sind
Schuhe aus und dann so hier, das sind ihr so wie im Museum oder wie muss man sich das vorstellen?
Nein, man läuft da durch. War ja voller Betrieb, 300-400 Personen da im Swingerbereich. Und jetzt kommt erstmal Durchschnittsalter. Also wenn du nur das im Fernsehen siehst, denkst du ja 50 bis 60.
Ja.
Bauch. Kölschen Dialekt oder Sächsisch?
Kölsch oder Sächsisch, natürlich.
Ah, das ist so schön, wir feiern Karneval zusammen. So, nee, und so stellt man sich das vor. Nee, aber ich würde mal sagen, Durchschnittsalter 33, 34.
Aha.
Und jetzt kommt's, wirklich, ohne Scheiß. Überwiegend gut aussehend. Männer wie Frauen.
Auch also nicht hier, nicht irgendwie so
angeranzt.
Ramses der Zweite will noch mal das Zepter poliert bekommen.
Nee.
Und Chaton so, Else. Wie man sich das so vorstellt. Irgendwie irgendwo unter der Kiepe.
Nee. Wirklich richtig.
Ja, guck mal. Aber
Hammer, ne?
Also zumindest war das jetzt deine Erfahrung in diesem besagten Club.
Genau, der hat
also
auch
wir
sehr
nehmen, wir legen jetzt nicht unsere Hand ins Feuer, dass irgendwo im Harz oder im Saarland oder weiß der Kuckuck wo, dass es da genauso zugeht.
Können
wir nicht garantieren.
Nein, das war jetzt Bundesliga. Es gibt sicher auch so dritte Liga und Kreisklasse, aber Caesars Palace ist Bundesliga und das war ein tolles Publikum, wirklich gut aussehend, teilweise sehr sportliche Figuren.
Ja.
Die Männer tragen oder trugen zu der Zeit, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, eher so Klamotten wie auf einer Techno-Party.
Aha, auch da kann man sich ja lebhaft vorstellen, dass ich natürlich als alter Techno-Fan der ersten
alter DJ.
Stunde. Was trägt man denn auf einer Techno-Party?
Es gibt da so etwas höhere Stiefel, so wie auf der Love Parade früher, so auf den Wagen. Nein, so geschnürte Stiefel, aber alles sehr stylisch.
Aha.
Also stell dir das vor wie so ein Wagen auf der Love Parade, wie man das früher im Fernsehen gesehen hat. Langer Schwede, kurzer Finn. Es ging überall schwer zur Sache. Auch da im Clubbereich, wo die Theke und so ist, auch da auf dem Hocker wird schon mal das Bein gehoben. Aber alles sehr appetitlich. Mein Ding ist es nicht.
Ja.
Aber ich glaube, wer sich für sowas interessiert, wäre im Caesar Palace ziemlich gut aufgehoben.
Ja, dein Ding ist es nicht, mein Ding war es nicht.
Ach so, hat sich geändert bei dir?
Nee.
Was hat dich zum Umdenken bewogen?
Ich habe da noch nie einen Gedanken drüber, außer dass man das jetzt irgendwo immer so gesehen hat. Es ist ja wie vieles. Das ist ja überhaupt heute, komm, da sind wir ja eigentlich beim Thema. Irgendwas beurteilen, obwohl man von nichts eine Ahnung hat. Ne?
Genau.
Eigentlich fühlt sich wahrscheinlich jeder dazu berufen, irgendwas dazu zu sagen. Dabei könnte ich jetzt einfach nur sagen, ich kann mir das, für mich ist das kein schlüssiges Konzept.
Was heißt denn schlüssig in dem Zusammenhang?
Ja, für mich ist es jetzt einfach kein Konzept, aber ich kann natürlich wirklich nicht sagen, wie das da aussieht oder wie das zugeht.
Schlüssig finde ich gut. Ja, so, ach, okay, dann so, dann kommt das, ja, das klingt für mich schlüssig.
Ja, ja.
Aber ich bin nicht dabei.
Ja, Bergfest, nein. Das,
ja, kurz und gut, wir wollen uns ja jetzt auch hier nicht drauf festnageln lassen.
Nee.
Das ist so ähnlich wie mit diesem Kink-Shaming. Wem es gefällt, soll das bitte machen. Und wir haben jetzt eine der ersten Adressen genannt und das haben wir ja immer mal in der Hotellerie, in der Gastronomie. Wir haben hier immer tolle Adressen genannt und das ist mit Sicherheit eine der ersten Adressen in Deutschland.
Ja, wie gesagt, du bist schon mal drin gewesen, du hast schon mal einen Blick da reingeworfen.
Aber auch peinlich, wenn du eine AC/DC-Band kennenlernst und die sagen, ja, hier für Atze haben wir auch schon mal gespielt. Im Swingerclub.
Nee, das haben sie nicht gesagt. Also, dass sie dich kennen oder so, ja. Dann konnten sie könnten sich nur eben halt an Kalle erinnern. Das ist für Kalle oft. Ich glaube, Kalle hat dich schon des Öfteren verpflichtet, weil sie auch wirklich gut waren.
Ja, und Kalle ist da, der lässt nicht mit sich handeln, was AC/DC und übrigens auch Rolling Stones angeht.
Ja, ich weiß. Und da das macht, also zumindest den Aspekt von Kalle, das ist, wenn du den schilderst, den finde ich sehr sympathisch, weil AC/DC, ich war auch sehr skeptisch und habe dann beim Soundcheck nach einer Minute gewusst, Bums, alles klar, die wissen exakt, was sie tun. Das klang wirklich, wirklich gut. Und auch, ja, bei den Stones, ja. Ja, das ist ja immer, immer schwierig. Diese Tribute-Bands, da bist du ja immer auf einem schmalen Grat, weil dann gibt es ja auch irgendwelche Stones Nachspiel-Tribute-Bands, die fangen dann an, sich wie Keith Richards zu schminken, die Gitarristen, ne? Ja. Und wedeln dann so eine Mexiko-Tele nur mit fünf Seiten durch die Gehen. Also das ist überhaupt gar nicht mein Konzept. Das können die alle gerne machen.
Ja.
Ne? Aber nach dem Gig guckt dann einer zu mir und sagt, ja, du hast ja gar nicht fünf Seiten auf deiner Gitarre gehabt, du hast ja gar nicht umgestimmt. Und dann sage ich dann immer, ja, das ist nicht mein Konzept, weil ich bin Till Honeyder und nicht Keith Richards.
Ja, fertig genau. Aus, ne? Keith Richards hat das aber so und so. Und du dann, wer ist das denn? Ja, weg von der Musik kommen wir.
Genau.
Auf jeden Fall, ich habe die Band auch gehört. Ich fand es wahnsinnig gut, gerade der Sänger, der Bon Scott-Sänger.
Ja.
Ich habe irgendwann so ein bisschen Angst vor dem gehabt, weil er sich so reingesteigert hatte.
Ja.
Die Augen waren nach hinten gedreht. Er zog auch blank übrigens.
Ja, das ist ja...
Also auch die Seite hat mir gut gefallen.
Ja, aber der Bon Scott hat ja nur obenrum blank gezogen.
Ach so, also, untenrum nie?
Nein.
Ach so.
Nein, okay, aber er hat immer eine
Interpretation.
Er hat ja immer irgendwann, er hat irgendwann immer einfach nur mit nacktem Oberkörper gesungen meistens. Ne? Das war auf jeden Fall gesetzt.
Aller Ehren wert.
Wie ist es dir denn sonst so eigentlich ergangen?
Mein lieber Till, danke für die Frage.
Ja.
Ich muss dich ja auch mal begrüßen und das passt auch ganz gut, weil da wir im Hotel sind und
ja.
Ich muss sagen, seitdem wir mit dem Buch angefangen haben, also mit der Atze-Biografie,
ja.
Kriege ich so diese alten Gefühle wieder, die wir immer beim Schreiben hatten, auf dem Boot oder im Hotel. Und deswegen mag ich das so, wenn wir uns Auszeiten nehmen, so im Hotel und zusammen abhängen. Du kennst das ja auch, dass du von deinen Angehörigen gefragt wirst, wieso denn im Hotel?
Weil es wichtig
andere müssen
ist.
Auch ins Büro.
Ja.
Aber viele Sachen entstehen ja dadurch, dass man so abhängt.
Ja, ich fand das, bevor du mich bitte begrüßt hast, weißt du, was ich unheimlich gut fand? Und Leute, wir haben ja in Münster geschrieben 2 Tage. Ne?
Ja.
Und das Beste war, eigentlich im Nachhinein habe ich mich so drüber beömmelt, ne? Wie du am Donnerstag das Ding zugeklappt hast, das Laptop, und wir dann einfach, ohne relativ viel zu sagen, nach oben in dein Zimmer gegangen sind. Der eine hat sich auf die rechte Hälfte des Bettes, der andere auf die linke. Es wurde auch gar nicht großartig gesprochen. Es wurde sich einfach hingelegt. Halbe Stunde später wurde ich wieder wach. Dann wurde eben geguckt, hast du gepennt?
Ja.
Mhm. Dann wurde aufgestanden, dann wurde wieder runtergegangen, das Ding wieder aufgeklappt und weiter. Ey, wenn uns einer beobachtet hätte, der hätte wahrscheinlich mit offenem Mund und Kopfschütteln einfach nur gesagt, was sind das denn für Vögel? Aber das war so, da habe ich auch gedacht, das sind so wir, ne?
Ja.
Ohne Worte einfach.
Ja. Und geht dir das nicht auch so, dass du da ein gutes Gefühl kriegst, wenn das dann so weit ist?
Ja, natürlich.
Ist? Ja.
Wie selbstverständlich wurde sich einfach hingelegt? Ja, muss ja auch sein. Geht ja auch nicht. Man muss ja auch mal.
Ja, das war auf dem Boot natürlich noch ein Tacken enger alles. Und weil man ja wirklich 24 Stunden am Tag zusammen ist.
Ja.
Und dann abends einfach auch nochmal zusammen wieder in die Stadt zum Essen geht und so.
Ja,
in diese Richtung geht mein Gedichtlein heute auch.
Ah.
In diesem Gedicht geht es mal um dich.
Aha.
Und deswegen heißt das Gedicht auch Till im Hotelbett.
Mhm.
Also an alle, stellt euch vor, entweder liegt ihr auf dem Boot in der einen Kabine, ich in der anderen. Oder wir sind im Hotel, der eine in der 307, der andere in der 309. Und man macht sich so seine Gedanken, wenn man morgens wach wird.
So.
Ah, Moni, hi. Na, guck mal. Guck mal, sie noch in Sportklamotten. Sie hat die Yoga-Klamotten noch an.
Donnerwetter.
Ja, oder?
Aber und trotzdem eine zeitlose Eleganz, ein katzenhafter Anmut.
Ja, das sind diese fließenden Bewegungen. Ne?
Ja.
Sie schleicht mehr, sie schwebt mehr, als dass sie, danke Moni, danke.
Jetzt schämt sie sich so ein bisschen, aber muss sie nicht.
Tatsächlich heute Morgen bei mir an die Tür geklopft und dann mich mit runtergenommen auf die Trainingsfläche. Wir haben heute Morgen eine halbe Stunde Yoga zusammen gemacht.
Ach.
Ja.
Ah, der Morgengruß.
Sonnengruß.
Hier die Parkbank.
Ist dabei den Schraubenzieher, richtig, das Häschen. Und wusstest du, dass Moni in Sachen Yoga unterwegs ist?
Nee, wusste ich gar nicht.
Ja, Wahnsinn, deshalb auch die gute Figur. Danke, Moni.
Ja.
Ach, schön, hier mal 2 Cappuccino mit Hafermilch.
Mm.
Ja, wunderschön. Ja, danke. So, also,
das
Gedicht, unsere Situation auf dem Boot oder im Hotel. Till
einfach
im Hotel wird
heiß. Einfach zuziehen, danke.
Ja. Ah, guck mal, selbst dem Michel gefällt's. Ja. Schlägt die Glocke. Wenn ich morgens matt erwache, geht mir sehr oft diese Sache durch die Birne ins weiche Kissen. Wirklich gerne würde ich dann wissen, ob der Till schon vor mir gähnte, als ich ihn noch in seiner Furzkuhle wähnte. Mit dem Fingern am Gemächt, nicht dran riechen, sonst wird mir schlecht. Wälzt er sich mit viel Genöle, noch in der bemannten Höhle streckt er sich so richtig nett in das warme Downbett. Lässt sich von Terminen nicht mal hetzen, weiterliegen, auch nicht aufsetzen, ins Laken kuscheln, weiterratzen, Hand in die Buchse, kurz mal kratzen. Das gut zu finden ist nicht schwer. Guten Morgen hier, Till Ombre Solaire.
Aha, danke schön, vielen Dank. Ey, Furzhöhle.
Kuhle in diesem Fall.
Furzkuhle. Hieß bei uns in Furzmolle.
Ah, okay, auch nicht
Furzmolle.
Schlecht.
Furzmolle, ja. Das sind so Ausdrücke von meiner Großmutter, von meiner Oma, die noch damals immer erzählt hat, dass ein warmer Ziegelstein vom Kamin gewärmt in das kalte Bett gelegt wurde.
Man hat man sich als Kind immer so vorgestellt,
ja.
Diesen Ziegelstein. Man kriegte selber dann eine Wärmflasche im Winter. Ja. Wir hatten früher keine Heizung im Schlafzimmer übrigens. Ne?
Ja, wir im ersten Jahr auch nicht, hat meine Mutter erzählt. 1966 haben wir in Aalen gewohnt und es gab keine Heizung.
Ja.
Das ist wahnsinnig.
Ich stell dir das heute mal vor.
Vielleicht ist mir deswegen immer so kalt.
Boah, ich schwitze im Winter immer so, weil die Heizung auf volle Pulle stellt. Ja, egal, aber es kam da drauf, weil das gerade so schön passt, möchte ich mal eben, weil du mich gefragt hast, was war denn los? Und ich möchte ein Restaurant loben, aber es kam eine Zuschrift oder sogar mehrere. Privat habe ich sowieso sehr viel Echo darauf gekriegt, aber ich möchte das mal eben vorlesen.
Ja.
Und zwar haben wir eine Zuschrift gekriegt auf meine Kritik am Restaurant Porto Novo in der Alster.
Habe ich gesehen.
Lieber Till, lieber Atze, als Fan eures grandiosen Podcasts hatte ich bisher überhaupt keinen Grund für Kritik. Ganz im Gegenteil. Berührt mich regelmäßig, löst von Lachattacken bis Tränen in den Augen eine Menge Emotionen aus. Und immer habe ich am Ende gute Laune. In der letzten Folge hat Atze das Restaurant stark kritisiert. Prinzipiell finde ich sachliche Kritik immer gut. Wenn man aber jemandem ein Fehlverhalten vorwirft, sollte man auch den Mut und die Gradlinigkeit besitzen, die Person darauf anzusprechen und ihr somit die Gelegenheit geben, ihr Verhalten zu überdenken, bevor man losrennt und der ganzen Welt unaufgefordert mitteilt, wie scheiße man ein Restaurant findet. Ich komme selber aus der Gastronomie und ärgere mich jedes Mal tierisch, wenn ein Gast, der mir lächelnd sagt, es sei alles super gewesen, am nächsten Tag zu meinem Chef rennt, um sich zu beschweren. Wenn etwas mal schiefgelaufen ist oder ihm sonst irgendetwas nicht gefallen hat, soll er halt seinen Mund aufmachen und etwas sagen, wenn man ihn fragt. Dann können wir unsere Fehler beheben und uns auch angemessen entschuldigen. Aber dann nichts zu sagen, finde ich feige und kontraproduktiv. Gerade von Atze hätte ich, wenn ich mir sein Bühnenkostüm mal so angucke, mehr Eier erwartet. Freue mich auf eure nächsten Folgen mit freundlichen Grüßen, André. Also die freundlichen Grüße gehen dann wahrscheinlich nur noch an dich. Aber ist ja euer André, ja, danke für deine Kritik. Hab lange und viel drüber nachgedacht und stehe aber dazu. Ich stehe dazu, das so öffentlich zu machen, und zwar aus mehreren Gründen. Der erste, der mir jetzt einfällt, ist, in einem Restaurant war ja nicht nur die eine Bedienung, die mehr Trinkgeld haben wollte, arrogant. Auch von allen anderen Mitarbeitern wurde man keines Blickes gewürdigt. Der absolut arroganteste in dem ganzen Laden war aber der Chef. So, und das war allerdings schon immer meine Meinung und mein Konzept. Wenn es mir irgendwo nicht gefallen hat, habe ich nichts gesagt, sondern bin gegangen und habe es allen anderen erzählt. Und das ist echt mein Konzept, weil ich bin nicht der Gastronom. Ich muss, wenn ich mein Bühnenprogramm präsentiere, muss ich meinen Laden in Ordnung haben. Ich sehe zu, dass alle lachen. Ich sehe zu, dass alle einen schönen Abend haben. Da brauche ich jetzt keinen, der mir sagt, das und das muss noch anders, weiß ich selber, weil ich nach all den Jahren mir einbilde, ein einigermaßen akzeptabler Comedian zu sein. Und das erwarte ich vom Gastronom auch. Ein Gastronom soll, jetzt echauffiere ich mich schon fast, ein Gastronom soll eben richtiger Gastronom sein. Wenn er keinen Bock hat, so einen Laden zu betreiben, dann soll er den anderweitig verpachten. Ein guter Gastronom spürt, was in seinem Laden los ist. So, und wenn das nur so eine Kleinigkeit gewesen wäre, hätte ich auch gar nichts gesagt. Jetzt überleg mal, lieber André, wie viele Restaurants wir hier schon gelobt haben in den über zwei Jahren. Du hast bisher nur Positives zu Restaurants. Wir haben Restaurants nur erwähnt, wenn die wirklich gut waren. Sonst haben wir gar nicht darüber gesprochen, wenn es irgendwo schlecht war. Jetzt kannst du dir vorstellen, wenn ich das erwähne, da muss ja schon ein dickes Ding abgegangen sein. Und ich glaube, ich war in meiner Wortwahl noch relativ brav. Und angemessen, und ich stehe dazu. Und ich stehe zu dieser Kritik und ich stehe auch dazu, dass ich den Hebel, den ich hier nun mal habe, auch benutze. Viele Freunde haben mir SMS und WhatsApp geschrieben, dass sie, die den Laden auch kennen, gesagt haben, endlich sagt's mal einer öffentlich. Und ja, ich fühle mich da bestätigt. Wenn du das anders siehst, gerne, aber meine Meinung kennst du jetzt.
Ja, ich habe das auch gelesen und ich habe dann auch intensiv darüber nachgedacht. Und das ist erstens, muss man auch mal eins bedenken, manchmal bist du so konsterniert über irgendetwas, dass dir auch die Worte fehlen.
Sehr guter Punkt.
Ne? Und man gar nicht in der Lage ist, selbst wir, die wir manchmal wirklich nicht auf den Mund gefallen sind, natürlich, aber auch wir sind manchmal privat und du willst vielleicht einfach nur einen schönen Abend haben mit deiner Frau, mit deiner Freundin, mit den Kindern und dann sitzt du da und jemand kommt dir dermaßen harsch um die Ecke, weiß ich nicht, das ist mir auch schon passiert, dass ich dann einfach gedacht habe, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Und ja, jetzt könnte man sagen, da musst du eben am nächsten Tag hingehen. Nee, vielleicht muss ich das auch nicht. Nee. Und ich möchte auch noch einen Aspekt einbringen. Ich habe nun schon auch mit sehr vielen Köchen gearbeitet. Ich sage jetzt nur mal hier Horst Lichter, Steffen Hensler. Horst zum Beispiel hat etwas gesagt, das heißt, der sagt, das heißt Gasthaus, Gastwirt.
Genau das ist
Gast,
der Punkt.
Wenn du nicht, und ein Gastgeber bedient. Und wenn du nicht dienen willst, dann sind wir bei dem Punkt, den du eben gesagt hast. Dann wird was, dann wird was anderes. Wenn du dich für wichtiger hältst,
ja,
als die Leute, die dir das Geld bringen, tja, dann sind wir wieder bei meinem Lieblingsausdruck vom schlüssigen Konzept.
Ja, ja, aber für Steffen Hensler gilt ja dasselbe. Steffen ist, obwohl er ein so guter Koch ist, auch sehr serviceorientiert.
Ja.
Und er wollte ja ursprünglich auch Kellner werden und hat wirklich einfach ein Faible dafür, Leute in seinem Restaurant glücklich zu machen. Und wenn du so bist, dann muss dir das keiner sagen. Dann stehst du da und siehst das.
Ja.
Also alle guten Gastronomen, die ich kenne, die kommen in ihren eigenen Laden, heben quasi so mental mal kurz den Finger, woher der Wind weht, und sehen, was in dem Laden los ist.
Ja.
Und die anderen sollen was anderes machen, sorry.
Ja, auf jeden Fall ist der Gast König. Das ist ja nicht nur, das ist ja ein feststehender Begriff. Der kommt ja nicht von irgendwoher.
Genau. Und wenn der Chef selber mit hochgeklapptem Polokragen in seinem Laden steht, ganz arrogant, also wirklich arroganteste Ausstrahlung, so nach dem Motto, sprich mich nicht an, dann spreche ich ihn auch nicht an.
Ja.
Und ja, du kennst so viele Restaurants, wo dann der Chef oder der Chefkoch oder der Ober mal kurz rumgeht, kommt an den Tisch, war alles in Ordnung und so, dann kann man direkt die Gelegenheit nutzen, um zu kritisieren. Ja.
Und da muss man auch sagen, André, ich habe das auch schon sehr oft übrigens erlebt, dass ich zum Beispiel dann wirklich gesagt habe, nee, war nicht gut, weil, tacker, 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 und nichts ist passiert übrigens. Keine Entschuldigung, keiner, der gekommen ist, sondern auch einfach ins Leere laufen lassen.
So, und deshalb, damit das hier wieder positiv wird, wir haben schon so viele Restaurants positiv gelobt. Ich war gestern an der Alster im Seehaus, jetzt zum zweiten Mal. Ich glaube im Moment die Location in Hamburg.
Aha.
Ganz neu. Seit 3 Monaten oder 4 Monaten sind die am Netz. Mhm. Alles neu gebaut, den Steg da übernommen. Früher war die Kajüte gegenüber vom Bellevue Hotel. Also ungefähr 800 Meter weiter als das Atlantik Hotel.
Ja.
Da ist ja auch ein Steg, aber
ja, genau.
Eben beim Bellevue Hotel. Da kommt erst das Meridian und dann kommt eben Bellevue. Und da gegenüber ist das Seehaus und das ist Gastronomie vom Feinsten. Der Inhaber Aydin Fahadi, sehr erfahrener Gastronom, mit dem habe ich da schon zusammengesessen. Die haben eine ganz klare Vorstellung, was sie da machen. Die haben Top-Service, die haben eine gute Küche mit einer schönen, feinen, überschaubaren Karte. Dann Paolo, der Oberkellner, der da gestern rumlief, Italiener, alles im Griff. Und du sitzt direkt am Wasser und dann denkst du dir, wieso soll ich denn jetzt auf die andere Seite der Alster gehen? Ne?
Ja, ja, sehr gut. Ja, ich mache ja auch kein Hehl draus in Hamm und das gilt sicherlich nur für Hamm, sondern für ganz NRW. Es gibt einen Grund nach Hamm zu fahren, sicherlich, um mich mal zu treffen.
Genau, und dann macht Till euch schön, was du essen.
Spaß beiseite, aber es gibt in Hamm zum Beispiel die Wielandstuben, da waren wir auch schon mal.
Schon
und
sind
jetzt zum Beispiel wieder der Lukas Erfurt, der Koch ist zu den Top 50 Köchen in Nordrhein-Westfalen. Nee, nicht nur in Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, überhaupt zu den Top 50 Köchen gewählt worden.
Haben die eine Internetseite?
Im Schlemmer Atlas. Früher war doch der Schlemmer Atlas immer von Aral.
Ja.
Jetzt ist das, glaube ich, Busche.
Aber das gibt es ja auch alles online, ne?
Ja, ja. Wielandstuben kann ich euch jedenfalls nur empfehlen. Das ist auch Top-Laden, Top-Qualität. Immer Gutes zu essen. Toller Service. Granatenhaft.
Also wir
loben auch mal.
Ja, mal ist gut. Und Till, wirklich, ohne Scheiß,
ja,
in unseren über 2 Jahren hier haben wir bisher Restaurants nur gelobt. Wir haben noch kein Restaurant hier runter gemacht. Und wir geben euch gerne Hoteltipps und Restauranttipps.
Ja.
Und man muss ja aber ab und zu auch mal sagen, wenn es nicht so gut war.
Nee, und zwar, da kann ich dir auch gleich sagen, Leute, ihr wisst ja, Champagner, ich trinke ihn wirklich gerne. Vielleicht war es ein Ausrutscher. Unser lieber Freund Mülli hat ein Champagner am Wochenende mitgebracht. Da würde mich mal eure Meinung interessieren. Wir machten eine Flasche Baron Fuente. Nannte es sich. Klang erstmal gut.
Klingt für mich wie ein mexikanischer Drogenboss.
Aber es war das erste Mal, dass ich im Glas gerochen habe, so roch nach Spargelpipi. Wir waren uns einig, es roch nach Spargelpipi.
Was war denn da bei euch los?
Ich weiß, und wir hatten keinen gegessen.
Waren die Kinder bei Oma?
Und wir, das war, mein Gott. Das ist ein Champagner, so richtig geil. Also das würde mich mal interessieren. Hat jemand gute Erfahrungen mit Baron Fuente gemacht? Dann möchte ich es hier wissen. Übrigens, wer gute Erfahrungen mit den zärtlichen Cousinen gemacht hat, der kann mal sich den Podcast von Tobias Beck, den Bewohnerfrei-Podcast, anhören. Da waren wir zu Gast. Der ist jetzt bei YouTube freigeschaltet worden, glaube ich, vom lieben Tobias Beck. Und ich habe mir den angeguckt und auch Freunde haben sich das angeguckt und Cousinen. Und offensichtlich waren wir da gut gelaunt und haben offensichtlich gar nicht mal so dummes Zeug erzählt.
Angeguckt?
Weil es ging ja, das war doch hier.
Das kann man auch sehen.
Ja, wir haben das doch mit der Kamera gemacht.
Ja,
der Bewohnerfrei-Podcast von Tobias Beck. Es ging da um die Leidenschaft und wir erzählen über unsere Leidenschaft auf der Bühne, wie es dazu gekommen ist. Und ich habe es mir selber nochmal angeguckt. Ist ja, glaube ich, schon etwas länger her gewesen und wir haben da durchaus nicht nur dummes Zeug gesagt. Toll.
Ina Deter, mit Leidenschaft und alles geben. Mit Leidenschaft will ich es erleben. Mit Leidenschaft an jedem Tag. An jedem Tag, an dem ich dich mag, mein lieber Till.
Ach, das ist doch wieder wunderbar.
Achso, eine Sache noch. Muss ich auch noch gerade ziehen vom letzten Mal. Da war ich noch eine Antwort schuldig. Es ging ja um die Petersburger Schlittenfahrt, beziehungsweise chinesische Schlittenfahrt im Roman.
Jetzt chinesisch?
Ja, ursprünglich chinesisch, aber Simmel hat dann irgendwann die Petersburger Schlittenfahrt rausgemacht, weil wie die chinesische Schlittenfahrt geht, findet man in diversen Foren. Ist schnell beschrieben. Stell dir die Missionarstellung vor, aber du kniest und die Frau hat ihre Oberschenkel sozusagen auf deinen Oberschenkel. Der Nagel der Freude wird quasi von unten nach oben eingeschlagen und das führt über den G-Punkt der Frau, der da besonders stark stimuliert wird, zu größten Freuden.
Mhm.
Und ich habe aber die Originalstelle aus dem Buch. Und das Buch heißt Hurra, wir leben noch von 78 von Johannes
Mario Simmel.
Und ich habe die Originalstelle mir rausgesucht mit der Schlittenfahrt.
Hurra, wir
leben. Und wenn wir die Zeit haben.
Ja, ich bitte darum, unbedingt.
Ja, die Petersburger Schlittenfahrt. Im Original die chinesische Schlittenfahrt. Und Simmel machte daraus die Petersburger Schlittenfahrt im Laufe des Buches.
Klingt ja auch besser.
Und da wurde nie aufgeklärt, was es denn wirklich ist. Aber die Originalpassage aus dem Roman. Chinesisch, wenn es nicht zu unverschämt ist, Merov, Chinesisch hatte ich noch nie. Aber gerne, Jüngsing, komm her. Ein zierliches Geschöpf trat heran. Jüngsin hieß Pfirsichblüte, Monsieur. Pfirsichblüte, der Herr will dir die Ehre erweisen. Zeige ihm deine Spezialität, die Schlittenfahrt. Also sagen die Chinesen, ne? Die chinesische, chinesische Madame und die junge Chinesin, die Pfirsichblüte sozusagen. Ne? Gewiss, Mero, zwitscherte die Pfirsichblüte englisch mit Piepstimme. Sie kreuzte die Arme über der bloßen Brust und verbeugte sich tief vor Jakob. Edel Taipan, darf ich Sie bitten, mild zu folgen? Es waren andere Zeiten, ne?
78. Ja, man merkte sofort.
Mit wackelndem Popo ging sie vor Jakob her, die Treppe empor, die zu den Zimmern führte. Die anderen Mädchen nahmen keine Notiz davon. Schon eine halbe Stunde später hatte Jakob Antwerpen in seinem Mietwagen verlassen und fuhr durch eine Winternacht Brüssel entgegen. Es schneite. Jakob fühlte sich sehr wohl. $25.000 sind besser als die hohle Hand, dachte er. Und jetzt weiß ich, was eine Schlittenfahrt ist. Junge, dachte er, sollten wir unseren nächsten Krieg China erklären, melde ich mich freiwillig. Also heute würde ich ziemlich harmlos durchgehen. Ne?
damals.
Ey, sollen wir denn nicht mal
atemlos
in unserem nächsten Buch die Petersburger Schlittenfahrt beschreiben?
Ja, aber
Simmel ist ja tot.
Ja.
Glaube ich zumindest.
Die Petersburg. Ich hatte jetzt auch gedacht, wer weiß, was kommt. Heißblütig ineinander verschlungen. So ein richtiger, ich meine 78, die 70er, das Jahrzehnt des Hedonismus. Rockstars, die besoffen auf dem Rücken gespielt haben. Kein Rockstar, der nicht heroinsüchtig war, dem Groupitum abgeneigt war. Wahnsinn.
Guck mal, und Simmel, Johannes Major Simmel, ist im selben Jahr geboren worden wie mein Vater, 1924. Und ist verstorben 2009 in Luzern. Ja, wir werden demnächst in einem Buch darüber aufklären, wie die Petersburger Schlittenfahrt richtig geht. Und da holen wir aber mal richtig Luft, oder?
Ja, da ziehen wir
8 Seiten blanke Erotik.
Und wer dann nach dem Lesen nicht sofort das Bedürfnis hat, jetzt und sofort in dem Augenblick, dann haben wir einen Fehler gemacht. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Sag mal, wo wir gerade beim Knattern sind.
Ja. Hast du eine Zigarette was schätzt danach?
Du? Was schätzt du? Frage. Erster Lockdown. Was schätzt du?
Wann der war?
Mehr Babys?
Ach so.
Weniger Babys?
Naja, ich würde jetzt mal schätzen, 9 Monate später mehr Babys.
Nichts passiert.
Nee?
Nee.
Weder nach unten noch nach oben.
Es ist nicht ausgeschlagen nach oben. Habe ich heute Morgen im Radio gehört, da war ich wirklich verblüfft. Weil da hätte ich jetzt wirklich gedacht, oh Gott, zu Hause, was willst du schon anders machen? Ne?
Ja.
Ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass es so eine Art Corona-Baby-Boom gibt.
Erklärung, die ich dafür habe, ist, man weiß ja, Distanz schafft Liebe. Dass, wenn einer von beiden unterwegs war und dann nach Hause kommt, dass dann passiert vielleicht. Und wenn man zu sehr aufeinander hängt, das vielleicht.
Klar,
es gehört ja eine gewisse sexuelle Spannung
dazu. Ja, ich kenne alle Sprüche. Du, wenn ich nach Hause komme, das Zweite, was ich mache, ist die Tasche hinstellen. Natürlich.
Die ist doch von dir.
Ja, natürlich. Aber hier, man hat das doch auch jetzt hier: Stromausfall.
Ja.
Da klappt es doch auch.
Ja, das hat ja schon wieder was Exotisches. Aber wenn du so unrasiert, jetzt meine ich auch beide Partner, da über Monate aufeinander hängst, das ist jetzt vielleicht auch nicht der rote erotische Teppich, der da ausgerollt wird, ne?
Also ich hätte schwören können, es wäre mehr passiert in Deutschland.
Aber was ist mit Scheidung? Ging das hoch?
Ah, das wär mal ein interessanter. Das müssen wir nachprüfen. Das kann ich jetzt nicht sagen.
Hat irgendjemand mehr Zahlen dazu? Bitte, was meint ihr?
Ob es da mehr gerappelt hat. So, was ist noch passiert?
Man sagt ja, dass 22 das Jahr der Scheidungswelle wird. Ne?
Ja.
Ja, pass bloß auf, dass du nicht dabei bist.
Ach, das lohnt sich doch. Das kann so, ich mir,
du hast ja schon einmal.
Kann ich mir finanziell nicht nochmal leisten.
Ja, okay, das ist... Nein, du magst deine Frau ja auch, das hilft ja oft, ne?
Ja, das hilft unheimlich.
Wenn man seinen Partner mag, das macht die Sache viel leichter.
Ich liebe diese Frau, das ist wirklich, ich verzehre mich nach ihr. Es ist wunderschön. Ja, apropos wunderschön, sag mal, kannst du dir vorstellen,
dass
mein Lieblingsgürtel ist nach 20 Jahren kaputt gegangen.
Das darf doch nicht wahr sein. Weißt du,
da du kennst doch meinen Lieblingsgürtel, den ich immer habe.
Ja, mit den drei Nieten.
Mit den drei Nieten.
In der Reihe und dann einmal rum, wie sich's für einen guten Gürtel gehört. Ja. Wie kann denn ein Gürtel schon nach 20 Jahren in den Wicken gehen?
So, da kommst du, jetzt kommst du und ich wusste, das auf dich zu zählen, ist dein Sachverstand. Das kann doch kein nachhaltiges Produkt sein. Und da werde ich jetzt mal an H&M schreiben.
Gab es den vor 20 Jahren schon? Wie, ist da wirklich ein H&M-Gürtel?
Das war von der H&M, bei denen gibt es, glaube ich...
Edelschmiede.
Bei denen gibt es ja so ein Edel-Label oder so ein besonderes Trendy-Label, Divided. Divided von H&M.
Ja.
Und von da war der her. Und drei... Und das kann doch nicht, du merkst schon, wie
aussehen. Was hat er denn gekostet
damals? Ich stottere, ich stammele, ich bin jetzt noch, ich könnte auf der Stelle,
Was hat er denn gekostet?
Keine Ahnung.
Circa.
Was kostet so ein Gürtel? 100, 180, 190? Was hat er gekostet?
Keine
250,
Ahnung.
260, das war ja echtes Leder. Und die Nieten waren
so
ja auch.
So teuer war der bei H&M.
Ja, vor 20 Jahren konntest du ja noch Leder kaufen.
Die haben doch gar keinen.
Kannst du ja heute nicht mehr machen.
Nein, die haben doch keine Gürtel für 260 Euro im Programm. Für 26 Euro.
Das war 90. Ja noch Mark.
Aber die haben überhaupt keinen Teil, was so teuer ist.
Das kann ich so nicht akzeptieren. Aus meinem Gedächtnis raus, ich würde sagen, es können auch 26 Mark gewesen sein. Sicherlich. Aber das wären ja heute umgerechnet 260 Euro, wenn du mich fragst. Das war viel, sagen wir so, wir einigen uns drauf, es war viel Geld damals.
Ja.
Aber es kann doch nicht nach 23 Jahren kann doch nicht einfach so eine Niete rausgehen und so einen Gürtel reißen.
Ja, dasselbe
Dilemma. Nachhaltigkeit hört sich für mich anders an.
Ja, ich hatte dasselbe Dilemma mit meiner roten Speedo-Badehose.
Ja.
Ich habe gesagt, nach 30 Jahren kann die doch nicht schon so ausgeleiert sein.
Das gibt's alles gar nicht mehr. Ne?
Ja,
ich bin wirklich traurig.
Ja.
Vielleicht auch ein bisschen enttäuscht. Es gab ja auch richtig schöne Zuschriften wieder. Wir haben nicht so die Zeit für, aber deswegen habe ich mal eine schöne rausgesucht. Hallo, meine beiden liebsten Basen. Ein anderes Wort für Cousinen. Ich übersetze es mal. Ich kann es kaum fassen, warum ich zu eurem Podcast erst letzte Woche kam. Immer davon gelesen, doch nie angerührt. Aber dann hat es Zoom gemacht. Was für eine tolle Cousine ich bin. Aber jetzt bin ich froh, dass ich euch gehöre. Als ich letzten Freitagnachmittag beim Laufen an der Ruhr in Essen stehle, Ed Atze, liebe Grüße aus der Heimat, euren Podcast hörte, musste ich sehr oft schmunzeln. So machen so manche Passantinnen, musste, wer weiß, was gedacht haben, besser kann man halt nicht unabsichtlich flirten und das mit eurer Hilfe. Aha, ich schwelgte natürlich dann auch in Erinnerung und dachte besonders an meine Oma, Kurbeltisch und Drehaschenbecher, etwas, woran ich mich sehr gut erinnere. So bin ich sehr froh, dass ich heute noch so ein Erbstück von meiner Oma besitze. Und ebenso froh, dass ebenfalls meine Tochter damals im Kindesalter damit gespielt hat. Ja, er meint einen Drehaschenbecher.
Ja.
Und ich hoffe, der war allerdings nicht voll mit Kippen oder irgendwie sowas ähnliches. Liebste Grüße, eure Cousine mit den langen Beinen und dem kurzen Haupthaar, Cousine Sven. So hat er noch den Drehaschenbecher hier gepostet in so einer Art holländische Fliesendesign.
Ja, die hatten teilweise schönes Design. Aber schön, ne? Wer einmal mit diesem Drehaschenbecher zu tun hatte, der weiß, was gedroschen ist. Ne?
Ja, ja.
Und wir als Kinder haben da immer schon drauf rumgedrückt.
Ja, man musste.
Kennst du noch diese Dinger, die man so aufklappen konnte, wo so die Zigaretten so gefächert rauskamen? Da konnte man so aufziehen und dann waren die Zigaretten alle so eingesteckt.
Nee.
Und eben auch so für den Tisch. Ne? Man macht das Ding auf, bupp, die kamen so raus und jeder, der wollte, nahm sich eine Fluppe und kommt die Hütte wieder zu.
Nee, das hat sowas, so mondän ging es dann bei uns nicht zu. Ich kann mich noch wirklich tatsächlich an so einen Käseigel erinnern.
Wie funktioniert der?
Das war so ein aus Plastik, wie so ein Fliegenpilz designt. Und oben in diese rote Fliegenpilzhaube musste man diese Plastikspieße mit den Käse und den Weintrauben dann stecken. Ne? Das war.
Ja.
Und dann wurde das dann eben halt auf den Tisch gestellt. Daran kann ich mich erinnern.
Ach so, wie macht man sowas denn heute? Wo steckt man das rein?
Ich glaube, das macht man gar nicht mehr, oder?
So auf Buffets?
Macht man noch mal wirklich, gibt es wirklich noch Käse? Wenn, dann wird das meistens so, ich glaube, dann wird das einfach so auf ein Tablett gelegt oder auf so ein Teller.
Ja, aber wie hat man das früher gemacht?
Käse?
Ja, ja.
Ja, aber so was war das? Diese Plastikzahnstocher, ne?
Ja, ja.
Diese Plastikspieße. Und da wurden die in diesen Fliegenpilz.
Also da gab es so spezielle Fliegenpilze.
Ja, ja, das war sozusagen der Käseigel, der aber ein Fliegenpilz war.
Das, was immer ging auf Buffets. Käseigel und Mettigel.
Ja.
Ja. Und was überblieb, kam am nächsten Tag in die Frikadelle.
Und das Nusskännchen. Meine Eltern hatten so ein Nusskännchen. Und also das Schönste war, dass man am nächsten Morgen dann eben halt die restlichen Chips oder das Nusskännchen leer machen durfte. aber nicht die Alkoholreste. Das war
wie verboten. Hießen denn noch diese Brote, diese rechteckigen Brote?
Canapés?
Die man so Schnittchenbrote, sagte man früher auch dazu. Die wurden nur so für Schnittchen, für Buffets und so weiter verwendet.
Partybrot.
Oder Partybrot. Die konntest du mit zwei Händen quasi so auf Erbsengröße zusammendrücken. Weißt du noch? Und ich weiß gar nicht, als Kind, egal wo ich war, ich habe so, immer so viel davon gegessen, wie es ging. 20 Dinger. Noch heute ist es so, wenn irgendwo so ein Tablett steht mit belegten Brötchen, ich kann nicht dran vorbeigehen. Ich muss es essen.
Ja.
Nichts zu machen.
Wahnsinn, ne?
Ja.
Ich kann sowas bei so kleinen Partyfrikadellen.
Ja.
Das kann ich nicht. Die kann ich nicht stehen lassen. Da muss ich auch immer eins von nehmen, auch wenn das schon mittlerweile nicht mehr, wie wir schon heute richtig festgestellt haben, wer Fleisch isst, kann kein Impfgegner sein.
Ja.
Mein Gott, was man da alles an Antibiotika und an Medikamenten zu sich nimmt.
An sich kriegst du da schon eine Impfung. Ne?
Wenn es kein Bioland oder irgendeine strenge Bio-Organisation ist, habe ich heute Morgen auf WDR 5 noch gehört, dass in zig Putenfleischproben von Discountern einfach multiresistente Keime sind.
Ach Gott. Ey.
Gegen die Antibiotika schon gar nicht mehr hilft.
Ja, also schön jeden Morgen Wurst essen und dann aber in der Mittagspause in der Kantine sagen, nee, Impfen kommt für mich nicht in Frage.
Ja.
Wer weiß, was da drin ist.
Wer weiß, was man da so... Ja, geht nicht, ne? Kann man nicht machen.
Hast du alles schon drin?
Oh Gott, ja, wir kommen zu unserer Spotify-Playliste nach diesem Wahnsinnsritt durch alle wichtig gesellschaftlichen relevanten Themen.
Ach, aber wo du gerade eben sagtest, hier Scheuertouren und Co., bei mir wurde eben die Wohnungstür zu Hause repariert. Das ist eine große, schwere Tür.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob wahrscheinlich ist sie einbruchsicher. Ich hoffe es einfach mal. Die ist auf jeden Fall sehr groß und sehr schwer.
Jetzt, wo sie ja repariert ist.
Nein, und sie pfiff immer so ein bisschen. Ne? Also, folgendes.
Stopp mal. Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, wollte ich doch jetzt beschreiben.
Ja, genau. Hat sie den Wind of Change gepfiffen?
Genau, ich habe nächtelang gedacht, die Scorpions stehen vorm Haus.
Nein.
Klaus also, Meine steht unter der Türklinke.
Du musst dir so richtig Windgeräusche folgen.
So? Ja, je nach Wetterlage und Unterdruck in der Wohnung. Ne?
Ja.
Weil heutzutage, klar, Zwangsbelüftung, ne, wie früher einfach nur Fenster auf und so, gibt es ja nicht mehr. Du hast ja in Neubauten vorgeschriebene Zwangsbelüftung. So. Ja. Das heißt, laufen alle Ventilatoren, hast du einen herrlichen Unterdruck in der Wohnung. Zudem war beim Treppenhaus über die Entlüftungsanlage dann noch ein Zusatzdruck. Mehr will ich da auch gar nicht zu sagen. Auf jeden Fall im Flur Druck, in der Wohnung Unterdruck. So muss man sich das vorstellen. Wenn die Wohnungstür nicht unten sauber abschließt, pfeift es, wie ich neuerdings feststellen muss. Ich dachte 3 Monate lang, meine Perle hätte Asthma. Aber das war die Tür. Ne? Und bis du es mal rausgefunden hast, ne? Hast du ja schon nächtelang auf allen Vieren in der Wohnung alles im Verdacht gehabt. Ne?
Ja, natürlich.
Auf jeden Fall, heute kamen 2 Monteure von der Herstellerfirma dieser Tür und waren auch sehr engagiert und ich komme um die Ecke und da hieß es schon, Atze, wir machen alles, Hauptsache wir kriegen ein Foto. Und dann,
ja, Atze, da ist er.
Ja, und manchmal hat es dann ja auch Vorteile, prominent zu sein. Die haben wirklich wie mit dem Ohr gemalt, die ganze Tür justiert und gemacht. Und wer hat das denn eingebaut? Das konnte ja gar nicht funktionieren. Die ganzen Handwerkersprüche ja, wieder. Ne?
Sie haben ganz ehrlich, ich sag's Ihnen, Atze, ich sag's dir ganz ehrlich, wenn sowas wird bei uns noch nicht mal ein Lehrling machen.
Ja, ja.
Weil dann könnte der einpacken hier. Der würde das Schiff sagen.
Ja, erstmal das größte Problem war ja eben unten dieser Verschluss sozusagen. So eine Tür schließt sich und dann schließt sie eben unten mechanisch auch hermetisch ab. So, und das war gar nicht aktiviert. Das war das allererste. Wer hat das denn gemacht? So. Ich sag, was war denn da? Die Reparatur dauerte so 4 Sekunden, würde ich mal sagen. Jetzt läuft's. Und dann, aber jetzt wollte ich auch besonders gründlich sein. Dann wurde so rundherum das Spaltmaß gemessen. Und zwar hat der eine dafür seinen Personalausweis rausgeholt und mit diesem Personalausweis rundherum gemessen. Ja, immer, Da kannst du eine ganze Affenherde durchjagen. So, weil so ein Zehntel Millimeter zu viel war. Ne? Und, aber die Tür ist jetzt einigermaßen lotrecht und endlich wieder Ruhe im Bau.
Ja, ich habe dir ja von meiner Soundmaschine erzählt, die meine Gattin mir geschenkt hat, ne?
So mit dem Furzkissen und so.
Nee. So ein, wie soll ich das beschreiben? Ist ungefähr doppelt so dick wie ein Rauchmelder und ist eine White Noise Maschine. Das heißt, du kannst damit zum Beispiel Meeresrauschen kannst du machen, Gewitter, hier Grillen, Zirpen, kannst du alles einstellen. Aber du kannst auch White Noise Geräusche machen.
Ja.
Das heißt, wenn du draußen zum Beispiel jetzt hier neben einer Baustelle, draußen vor eurer Tür ist eine Baustelle und jeden Morgen weckt dich die Baustelle oder der Nachbar mäht Rasen, dann kannst du so eine Rauschfrequenz einstellen an dem Ding, die dann sozusagen dich davon ablenkt und du trotzdem schlafen kannst.
Ach.
Super Teil.
Neulich und, Rasen. Sag nochmal die offizielle Bezeichnung dieser Teufelsmaschine.
Ich hab's schon wieder vergessen. Das müsste ich jetzt eben googeln. Und zwar ist das Ding von der Firma Renfo eine White Noise Maschine. Das ist eine Einschlafhilfe. Da kannst du eben halt weißes Rauschen einstellen, wenn du ein Rasenmäher wenn du von einem Rasenmäher oder von einem Bohrgeräusch oder was draußen eben halt gerade so vor sich geht, ablenken willst. Oder du machst dir ein Meeresrauschen oder Vögel im Garten. Kannst du alles einstellen. Also 30 verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Lautstärken. Das geht dann 30 Minuten, 60 oder 90 und schaltet sich dann aus. Und wie gesagt, neulich Mittagsschläfchen. Der Nachbar Rasenmähen, riesengroßes und er mit den Dingen, klar, und ich einfach schön,
Maschine ein,
und ich einfach die Maschine eingestellt, rauschen, 5 Minuten später, bups, war ich weg, herrlich eine Stunde geschlafen, super, kann ich nur empfehlen, wer Einschlafprobleme hat oder gerne mal mit so Meeresrauschen einschlafen will oder besonders gut schläft, wenn es draußen so ein bisschen plätschert oder so ein Flussrauschen, großartig oder einfach nur so ein.
Ich höre und staune.
Ja, das, ich wusste
nicht. Kann man denn nicht noch leichter an so einen Fluss ziehen?
Ja, das kann es natürlich.
Oder man wohnt an so einem Bach und will aber diese Bachgeräusche übertönen.
Mit
Bachgeräuschen.
Ja, bitte, geht alles.
Genial.
Genial. So, apropos genial.
Ja.
Was hast du denn da für mich?
Ich habe dir erzählt, dass Champagner-Degustierung bei meinem reizenden neuen Nachbarn Peter war.
Ja, und was war der Beste in deinen Augen, an deiner Zunge?
Peter selber.
Peter.
Ich habe es mir nicht gemerkt. Wir hatten auf jeden Fall gut einen im Timpen.
Ja.
Ich bin die 5 Meter nach Hause einigermaßen unverbeult angekommen und mir ging's gut. Aber jetzt kommt's, oh Wunder, Peter ist ungefähr mein Alter, unser Alter und spielte all die Musik, die ich in meiner Jugend gehört habe.
Nee.
Weather Report, Return to Forever und. Wahnsinn. Und er hatte sie alle da. Und eine Sache würde ich ganz besonders freuen. Alles auf CD. Alles auf CD. Und er hatte Keith Jarrett und Chick Corea und McLaughlin. Er hatte sie alle da. Und Weather Report. Und dann
Mahavishnu Orchestra.
Mahavishnu Orchestra. Alles
Billy
da.
Billy Cobham Spektrum.
Alles am Start. Und dann wurde irgendwann eingelegt Passport. Klaus Doldinger, an alle, die sich nochmal wieder fragen, wer ist das denn? Das ist der Mann, der uns jeden Sonntag die Titelmelodie von Tatort beschert. Und
das Boot, da werden Ihnen wahrscheinlich auch.
Aber eben am prominentesten mit der Tatort-Melodie für die Deutschen.
Ja.
Ne? Und und seine Band Passport, der ein großer Fan. Ich war gerade in der Zeit, als Nachfolger von Udo Lindenberg Kurt Kress am Schlagzeug saß. Da gab es das für mich wegweisende Album Handmade. Und Passport galt immer so als die deutsche Antwort auf Weather Report. Und da gibt es auch viele Parallelen. Auf jeden Fall das Album Handmade 1973, die erste Nummer Abracadabra, die hat mich sehr beeinflusst. Und deshalb möchte ich diese Jazzrock-Nummer gerne in die Liste packen. Am Schlagzeug Kurt Kress, Bass Wolfgang Schmidt,
Ui.
Frank Robert, Piano und Orgel und eben Klaus Doldinger am Saxophon. Sensationell, ein Quartett. Bah, wie oft ich die damals gesehen habe, das gibt's gar nicht. Und auf jeden Fall, ich bei dieser Champagner-Degustation, ich schon 3-4 Glas Intus, plötzlich läuft die Nummer. Das gibt's doch gar nicht.
Wahnsinn.
Und so einer wohnt direkt nebenan, das ist doch der Hammer, oder nicht?
Da musstet ihr euch finden. Das war vorherbestimmt, das kann kein Zufall sein.
Toll.
Oder?
Ich finde das immer gut. Super, raus damit mit den coolen Sachen. Ich habe heute auch etwas genommen. Und zwar,
viele kennen natürlich Garland Jeffries.
Ja.
Take Me to the Matador.
Ja.
Wurde von Pepe Lienhardt damals gecovert. Take Me to the Matterhorn.
Ja.
Und natürlich auch der deutsche Labrador. Zuchtverband hat Take Me to the Labrador.
Take Me on the Labrador, der deutsche Zuchtverband, ja.
Aber Garland Jeffries hat noch einen besseren Song im Repertoire. Und zwar aus seiner damaligen Platte Don't Call Me Buckwheat.
Ja.
Gab es den Song Hail, Hail, Rock'n'Roll. Und den habe ich immer sehr geliebt.
Ist der von ihm?
Ja.
Ach so, ich hatte ihn ganz anders verortet.
Ja, es gibt natürlich noch Hail, Hail, Rock'n'Roll von Chuck Berry.
Ja.
Aber hier heißt er auch Hail, Hail, Rock'n'Roll. Und es ist schon relativ alt, der Song, über 20 Jahre alt und ist immer noch zeitlos. Ich zitiere aus dem Text, Pockets of Hate, Rockets of Love, It's never too late. The change in the color of her, the color of him. It really doesn't matter what skin you're in. Big yellow taxi cab passed me by, stopped on the next corner to pick up a white guy. The color of you, the color of me. You can't judge a man by looking at the marquee.
Kenne ich die Nummer, tatsächlich.
Ja.
Treffer, finde ich gut.
Und dann kommt es eben, Hail, Hail, Rock'n'Roll, yeah. Comes von R&B and Soul, Don't Leave Me Standing in the Cold, Used to Fake, I Never Grow Old, Hail, Hail, Rock'n'Roll, Don't Leave Me Standing on the Bleak, Don't Leave Me Stranded on the Street, I See the Light, I Feel the Heat.
Ja. Ja, dann brauchen wir den Song ja gar nicht mehr hören.
Tolle Nummer, doch, muss man hören.
Garland.
Ich finde es einfach gut.
Ich stelle mir vor, so bei Garland, wie die Eltern an den Kleinen rufen, weißt du, so 3 Jahre alt. Garland, Garland, komm mal her. Aber das hat man ja bei Namen wie Helmut, Hermann Josef und Karl-Heinz auch, ne?
Und Gisela natürlich.
Gisela, du weißt, ich bin ein kleiner Stiller.
Vielleicht hieß seine Mutter ja auch Gisela Jeffries. Und dann hat er gesagt, wenn ich schon Gisela heiße,
ja,
dann heißt er Garland.
Genau,
das passt so wie die Faust aufs Auge.
Natürlich, und der Vater hieß mit Vornamen Jeffrey.
Ja, auf jeden Fall, ich mochte die Nummer schon immer, ich mochte den Text auch. Ja, ist nämlich tatsächlich egal, welche Hautfarbe man hat. Wir sind alle Menschen und in uns allen fließt das gleiche Blut.
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Hier schön im Madison, herrlich.
Ach Gott, ja.
Ey. So, ich ziehe fest wieder ein.
So, ja, deswegen machen wir es jetzt aus. Oder wir beide machen uns aus. Jetzt, welche Betthelfe nimmst du, links oder rechts?
Überbleibt.
Du kannst auch hier die Gastcouch haben. Das ist ja so bequem hier, ne?
Oh Gott, ja.
Aber ich bin auch so müde.
Aber hier läuft es wieder im Madison. Das ist so ein tolles Hotel.
Einfach ein tolles Haus.
Ja.
So, jetzt. Du machst das Licht aus.
Gute Nacht, Till.
Gute Nacht.
Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.